Deutschlandfunk. Hintergrund.
Gefängnisse in den USA. Wie Unschuldige wieder rauskommen. Von Arndt Peltner.
Leon Benson sitzt in einem Sessel in der Wohnung seiner Schwester in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana. Er trägt ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Innocent Born Guilty. Unschuldiger, schuldig geboren. Während des Gesprächs per Videocall bewegt er sich viel, mal vor, mal zurück, setzt seine Hände ein, um Wörtern mehr Ausdruck zu verleihen, und erzählt von seinem Leben hinter Gittern.
You know, I grew up in poverty in Flint, Michigan.
Ich bin in armen und rauen Verhältnissen in Flint, Michigan und Detroit aufgewachsen. Weißt du, ich kannte die Straßen. Ich war kein Unschuldsengel, aber diese Tat habe ich nicht begangen. Ich war kein Killer.
1999, als 22-Jähriger, wurde der Afroamerikaner für den Mord an einem anderen jungen Mann, dem Weißen Casey Schön, zu 60 Jahren Haft in Indiana verurteilt. Doch Benson war unschuldig. Am 9. März dieses Jahres kam er als 47-Jähriger frei.
Well, tonight an Indianapolis man is free after spending nearly 25 years in prison for a murder conviction now overturned.
Nach nahezu 25 Jahren fanden zwei Professorinnen und Studierende der Racial Justice Clinic an der University of San Francisco Beweise dafür, dass Benson für den Mord zu Unrecht angeklagt und verurteilt worden war. Der leitende Ermittler der Polizei hatte es versäumt, der Staatsanwaltschaft und damit auch Bensons Verteidigung Dutzende Seiten mit Ermittlungsnotizen und Berichten zu übergeben, die darauf schließen ließen, dass der wahre Mörder ein anderer war. Nicht weitergegeben wurde beispielsweise die Aussage eines Zeugen, der den Mord beobachtet und erklärt hatte, dass Benson nicht der Mörder gewesen war. Diese Information überging der Ermittler, der sich offenbar schon früh auf Benson als Täter festgelegt hatte. Es habe viele Red Flags, also Warnhinweise, gegeben, meint Charlie Nelson Kiefer, Assistant Professor und verantwortliche Anwältin für die Justice Clinic an der University of San Francisco.
The whole case relies on two eyewitness identifications.
Das ganze Urteil beruhte auf den Aussagen von zwei Augenzeugen. Eine davon eine sogenannte Cross-Racial ID, also auf der Aussage einer weißen Frau, die einen Afroamerikaner aus 50 Metern Entfernung wiedererkannt haben will. Die andere von einem Mann aus einem sehr zwielichtigen Umfeld, der seine Aussage sogar vor Gericht zurückziehen wollte.
Sogenannte Cross-Racial IDs, also Augenzeugenberichte von Weißen über Schwarze oder andersherum, sind in den USA hoch umstritten. Die sozialwissenschaftliche Forschung belegt, dass bei der Identifizierung in fast einem Drittel solcher Fälle falsche Täter identifiziert wurden. In Bensons Fall wollten es Kiefer und ihre Studierenden genau wissen. Sie beauftragten einen Ermittler vor Ort, flogen anschließend mehrmals selbst nach Indiana, klopften an Türen, befragten erneut Zeugen und fanden tatsächlich neue Beweise für die Unschuld Bensons. Entscheidend war dann, dass ein Staatsanwalt in Marion County, dem zuständigen Distrikt für Leon Bensons Fall, eine sogenannte Conviction Integrity Unit gegründet hatte, also eine Prüfungskommission, um Altfälle mit offenen Fragen neu zu untersuchen. Der zuständige Staatsanwalt schaute sich den Fall Leon Benson neu an und war davon überzeugt, dass der falsche Mann für den Mord an Casey Schön verurteilt worden war. In den USA sind es gerade Studierende der Rechtswissenschaften an amerikanischen Universitäten oder sogenannte Innocent Projects im ganzen Land, die solche Fälle erneut ins Rollen bringen. Lange Zeit stießen sie gegen Mauern, doch immer mehr Staatsanwälte wollen Fehler aus der Vergangenheit mit neu geschaffenen Prüfungskommissionen bereinigen.
Am Ende des Tages wurde das Urteil gegen Benson aufgehoben, weil ein Polizist Fehler gemacht hatte. Fehler gab es auch bei der damaligen Staatsanwaltschaft, doch das wollten sie nicht zugeben. Die Staatsanwaltschaft meinte vielmehr, belassen wir es bei den Fehlern der Polizei.
Erinnert sich die Assistenzprofessorin aus Kalifornien, die den Fall vorantrieb. Der Fall des 47-jährigen Afroamerikaners ist kein Einzelfall in den USA. Im Oktober 2022 wurde der als Mörder verurteilte Morris Hastings nach 38 Jahren hinter Gittern in Kalifornien freigelassen.
A wrongfully convicted man who spent 38 years proclaiming his innocence from behind prison bars is free tonight.
But DNA evidence has proven what Hastings has been claiming for nearly four decades. He didn't do it.
Eine DNA-Analyse hatte ergeben, dass Hastings in den 80er Jahren nicht, wie ihm vorgeworfen wurde, das damalige Opfer Roberta Weidemeyer vergewaltigt und ermordet hatte. Eine Untersuchung im Juni 2021 kam zu dem Ergebnis, dass ein anderer Mann die Tat begangen hatte, der zuvor schon einmal wegen Vergewaltigung im Gefängnis gesessen hatte und 2020 verstorben war. Hastings Unschuld hätte schon lange vorher aufgeklärt werden können. Doch im Jahr 2000 hatte der zuständige Bezirksstaatsanwalt für Los Angeles County die DNA-Untersuchung verweigert. Hastings kämpfte weiter und fand schließlich mit dem Innocent Project in Los Angeles Unterstützer, die sich seinen Fall noch einmal anschauten. Der heutige Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, George Gascon, will es besser machen. Er ist landesweit einer der bekanntesten Staatsanwälte in den USA und findet den Fall auf verschiedenen Ebenen sehr verstörend.
The office had multiple opportunities to correct this.
Die Staatsanwaltschaft hatte mehrmals die Möglichkeit, dieses Fehlurteil zu korrigieren. Sie tat es aber nicht. Sie hat sogar Mr. Hastings angelogen und gleich mehrmals erklärt, die DNA sei nicht vorhanden. Deshalb saß er 20 unnötige Jahre länger im Gefängnis.
Gascon kennt die Probleme im System. Er war vor seiner Aufgabe als Bezirksstaatsanwalt in Los Angeles leitender Staatsanwalt und Polizeichef in San Francisco und Mesa, Arizona. Dass so viele Fehlurteile nicht korrigiert würden, hat aus seiner Sicht auch mit einem falschen Selbstverständnis vieler Mitarbeiter in der Strafverfolgung zu tun.
I had a very high placed person in my office when I first came in and when the Hastings case came out the first time to me.
Eine leitende Mitarbeiterin meinte zu mir, dass es unser Job sei, das Urteil auf jeden Fall zu verteidigen. Ich fand das sehr problematisch, denn das ist nicht unser Job. Unsere Aufgabe ist es, die Wahrheit herauszufinden. Doch genau das tat die Staatsanwaltschaft für mehr als 20 Jahre nicht.
So sollte es nicht sein, meint der Staatsanwalt. Doch im Vergleich zu Deutschland gibt es auch einen Unterschied im System, der sich durchaus auf die Ermittlungen auswirkt. Während die Staatsanwaltschaft in Deutschland dazu verpflichtet ist, nicht nur belastende, sondern auch entlastende Beweise zu ermitteln, muss ein US-Staatsanwalt das nicht tun. Die Rolle der Staatsanwaltschaft als Ankläger ist in den USA also stärker ausgeprägt. Fälle wie die von Leon Benson und Morris Hastings sind jedenfalls nicht eine Handvoll Fehlurteile, die Unschuldige für Jahre und oftmals Jahrzehnte hinter Gitter bringen. Ganz im Gegenteil. Im National Registry of Exonerations, einer gemeinnützigen Organisation, die ein Register unschuldig Verurteilter führt, die seit 1989 aus der Haft entlassen wurden, sind nahezu 4000 Personen aufgelistet. Mehr als die Hälfte davon sind Afroamerikaner. Darunter etwa 250 Männer und Frauen, die sogar zwischen 25 und 47 Jahren zu Unrecht im Gefängnis saßen. Chesa Bodin war von 2020 bis 2022 Bezirksstaatsanwalt von San Francisco und wechselte danach an das Criminal Law and Justice Center der University of California, Berkeley. Ihn verwundert nicht, dass es in den USA so viele Fehlurteile gibt.
Millionen von Fällen werden schnell und oberflächlich abgehandelt, um festzustellen, wer schuldig und wer unschuldig ist. Wenn man in dieser Größenordnung arbeitet, wird man automatisch eine große Anzahl falscher Verurteilungen bekommen.
Der öffentliche Druck auf die Polizei, die Staatsanwälte, die Richter und auch auf lokale Politiker führe dazu, dass oftmals nicht gründlich genug gearbeitet werde. Und sich die Behörden zu früh auf Verdächtige festlegten, die eigentlich gar nichts mit dem Fall zu tun hätten. Als Staatsanwalt sei es ihm häufig passiert, dass die Polizei ihm Verdächtige vorgeführt hätte, bei denen die Beweislage sehr dünn war und sich nachher herausstellte, dass sie nichts mit den Anschuldigungen zu tun hatten. Für die Staatsanwaltschaft ein Problem.
Aber wir müssen uns darauf verlassen, dass die Polizei Ermittlungen durchführt. Wir müssen uns auf die Informationen verlassen, die wir bekommen. Und in manchen Fällen führt dies unweigerlich dazu, dass Menschen zu Unrecht beschuldigt und manchmal auf tragische Weise zu Unrecht verurteilt werden.
Die Zahl der Inhaftierten ist heute 6-mal so hoch wie noch vor 50 Jahren. Doch die finanzielle Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden hinkt hinterher. Dazu kommt der Rassismus, der aus der Sicht von Chaser Bowden ein grundlegendes Problem im Rechtssystem der USA ist. Afroamerikaner würden oftmals härter bestraft werden als Weiße. Die United States Sentencing Commission, eine Bundesbehörde, gibt diese Zahl im Durchschnitt mit 19% längeren Haftstrafen für Black Men an. Die Dunkelziffer der Gefangenen in den USA, die für eine Tat einsitzen, die sie nicht begangen haben, kann nur geschätzt werden. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sind seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA 1973 insgesamt 190 Personen von der Death Row entlassen worden, weil nachgewiesen werden konnte, dass sie die Tat, für die sie zum Tode verurteilt wurden, nicht begangen haben. Das seien, so Justin Mazzola von Amnesty International, etwa 10% aller Todesurteile.
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der besonders schweren Straftaten. Dann kann man sich gut vorstellen, was das für kleinere Straftaten bedeutet und wie weit verbreitet diese Fehlurteile im gesamten System sind.
Davon ist auch Juristin Charlie Nelson-Kiefer von der Racial Justice Clinic an der Universität in San Francisco überzeugt.
Der Großteil der fehlerhaften Urteile, das belegen auch die Daten, bezieht sich auf kleinere Straftaten, wo die Leute einfach etwas zugeben, um einen Prozess zu vermeiden, auch wenn sie diese geringen Verstöße oder kleineren Straftaten nicht begangen haben. Es gibt also Tausende von Fehlurteilen, über die wir gar nicht reden, aber unbedingt reden sollten.
Doch was führt zu dieser hohen Anzahl an Fehlurteilen, die das Leben so vieler Amerikanerinnen und Amerikaner und ihrer Familien zerstören? Es gäbe mehrere Gründe, warum es dazu komme, meint Justin Mazzola von Amnesty International. Wer sich keinen Anwalt leisten könne, würde vom Staat einen Pflichtverteidiger gestellt bekommen. Doch die Büros der Public Defenders, Anwälte, die einem von der öffentlichen Hand zur Seite gestellt werden, seien überarbeitet, hätten viel zu viele Fälle abzuarbeiten und erhielten nur die Hälfte der finanziellen Mittel von dem, was die Staatsanwaltschaft zur Verfügung habe.
Wenn dann ein Fall nicht einfach zu lösen aussieht, dann drängen sie auf eine frühe Einigung mit der Staatsanwaltschaft im Austausch für eine verringerte Strafe, um so das Risiko eines Prozesses zu umgehen. Das passiert gerade dort, wo bei schwerwiegenden Straftaten am Ende eine Haftstrafe von 20 Jahren oder lebenslang stehen könnte.
Bezirksstaatsanwalt Gascon sieht ein weiteres Problem darin, dass ein Teil der Richter, vor allem aber so gut wie alle Staatsanwälte und Sheriffs, gewählt werden. Sie stehen also unter dem Druck, zügig Ergebnisse liefern zu müssen und werden von den Wählerinnen und Wählern an ihren Ermittlungserfolgen und Urteilen gemessen. Sie legten sich daher oftmals schon frühzeitig auf einen Verdächtigen fest, um so einen schnellen Abschluss eines Verfahrens liefern zu können.
Ich denke, das System der gewählten Ämter ist ein großes Problem. Denn da sind Staatsanwälte, die gewählt werden und seit Generationen versprechen, hart durchzugreifen. Aber die Definition von Härte ist dabei eine gedankenlose Herangehensweise an die Arbeit. Ich glaube, dass ich sehr hart gegen Kriminalität vorgehe. Ich glaube aber auch an ein System, wo jeder, unabhängig von seiner Hautfarbe und wie viel Geld man auf seinem Bankkonto hat, gleich behandelt wird. Aber diese Dinge passieren nicht.
Gascon weiß, wovon er spricht. Für ihn liegt das Problem auch in einer veralteten Rechtsauffassung und einem nicht mehr zeitgemäßen Rechtssystem in den USA. Gascon meint, einiges habe sich zwar verändert, aber
Es gibt so viele Dinge, die wir noch nicht erreicht haben. Deshalb glaube ich, dass wir bislang nur an der Oberfläche kratzen, wenn es um unrechtmäßige Verurteilungen geht.
Eine grundlegende Reform des Strafrechts in den USA sei nicht realistisch, sagt die Juristin Charlie Nelson Kiefer von der Universität San Francisco.
Gibt es auf der nationalen Ebene einen politischen Willen, eine umfassende Reform anzustoßen? Nein. Und ich glaube, ohne mich wiederholen zu wollen, Politiker haben Angst, über eine Reform des Strafrechts zu sprechen. Sie haben wirklich Angst davor, als soft on crime zu gelten.
They're really afraid of being accused of being soft on crime.
Eine bundesweite Reform des Strafrechts hätte in den USA ohnehin nur begrenzt Wirkung. Die Zuständigkeit für das Strafrecht liegt in weiten Teilen bei den Bundesstaaten und auf lokaler Ebene. Die Hoffnungen liegen deshalb vor allem in den einzelnen Bezirken und Kommunen, die für sich entscheiden können, wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Pflichtverteidiger finanziell ausgestattet werden. Und ob zusätzliche Kontrollmechanismen zur Überprüfung von Urteilen eingesetzt werden. George Gascon ist einer von derzeit 50 progressiven Bezirksstaatsanwälten in den USA, die sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben, um zu versuchen, das System von innen zu verändern. Das sehe er als ein Zeichen der Hoffnung.
Jeder von uns wurde gegen den enormen Widerstand von Polizeigewerkschaften und sogar Richtern in einigen Communities, also dem eher konservativen Einfluss in einer Kommune, gewählt. Ganz klar wären wir von den regierenden Parteien nicht in diese Positionen berufen worden. Wir haben es trotz der politischen Situation geschafft, weil die Wähler uns eben ins Amt gewählt haben. Es ist kompliziert, denn genau das System, das zu so viel Ungerechtigkeit und Schaden führt, auch genau das System ist, das manchmal tatsächlich Reformbemühungen voranbringen kann.
Was Chesser Boudin, der frühere Staatsanwalt für die Stadt und den Bezirk San Francisco, besonders kritisiert, sind die mangelnden Folgen für jene, die verantwortlich für solche Fehlurteile sind.
Man könnte denken, dass eine unrechtmäßige Verurteilung schwerwiegende Folgen für sie hätte, dass dies in Zukunft als Warnung für andere dienen könnte. Aber in Wirklichkeit haben wir genau das Gegenteil. Wir haben ein System, in dem Polizeibeamte, die absichtlich Beweise erfinden oder entlastende Beweise verschwinden lassen, weder beruflich noch finanziell persönlich zur Verantwortung gezogen werden, außer in ganz seltenen Fällen.
Leon Benson wurde Anfang März nach 25 Jahren Haft entlassen. Konsequenzen für die zuständigen Polizeibeamten und die Staatsanwaltschaft gab es auch in seinem Fall nicht. Er überlegt noch, ob er den Bundesstaat Indiana verklagen wird oder das finanzielle Angebot einer Abfindung annimmt. Das würde dann allerdings deutlich unter dem liegen, was er eventuell in einem längeren Prozess bekommen könnte. Ganz langsam gewöhnt er sich an das Leben in Freiheit, blickt nach vorne, ohne Hass. Ja, er sei tief verletzt, habe seine Kinder nicht aufwachsen sehen, Verwandte und Freunde seien gestorben und er konnte nicht da sein. Ja, ihm wurden seine 20er, seine 30er und ein Großteil seiner 40er Jahre genommen.
Oh, I'm hurt deeply.
Die verlorene Zeit, die Wut, Frustration, Depression, das ist alles sehr schmerzhaft. Ich würde aber nichts ändern. Warum? Weißt du, warum ich nichts ändern würde? Weil ich es einfach nicht kann.
Sie hörten? Gefängnisse in den USA. Wie Unschuldige wieder rauskommen. Von Arndt Peltner. Redaktion: Ann-Kathrin Jeske.